HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Manchmal, wenn ich morgens aufwache und ein weiterer Krisentag vor mir liegt, fühlt es sich zwischen Wachen und Schlafen so an, als würde der Boden unter mir nachgeben und ich würde einsinken in einen grauen Morast von Depression. Wie gelähmt liege ich dann da angesichts einer ungewissen Zukunft, in der gerade alle scheinbaren Sicherheiten wegbrechen. Bilder ziehen dann wie Nebel durchs Hirn, Kranke auf Fluren, Särge auf Lastern, sterben in den Slums der Welt. Dann will ich mich unter die Decke verkriechen und wünsche mir noch strengere Regeln irgendwelcher Überväter und Übermütter, die mich schützen sollen. Dann beginne ich angstbestimmt alles zu schlucken, was mir Medien und Staat als Krisenmedizin anbieten. Dann höre ich auf zu denken und werde süchtig nach schlechten Nachrichten. Dann konsumiere ich die stündlichen Nachrichten wie ein Glas Schnaps nach dem anderen, lausche verschreckt den Skeptikern und Apokalyptikern, die bei YouTube auf mich einreden, und verbringe den Tag im Angstnebel. Bis sich abends der erlösende Schlaf über mein Bewusstsein senkt. Wie viele mögen das in diesen Tagen so erleben? Also hebe ich nach 10 Minuten Morgendepression die Füße aus dem Bett, schüttle mich und werde wach und höre die Vögel zwitschern und sehe, dass draußen vor dem Fenster alles grünt und blüht. Es ist Frühling.
Überall auf der Welt gleicht die Situation in diesen Wochen einem Science-Fiction-Film, von dem vielleicht noch unsere Nachfahren sprechen werden. Tatsächlich wird die Menschheit gerade herausgeschleudert aus einem kollektiven Krisenautismus. Tatsächlich werden ganze Nationen gerade gemeinsam in eine soziale Isolation geschickt, die vielen Angst und Bange macht. Kollektiv gehen alle durch ein emotionales Karussell, in dem jeder Einzelne nicht mehr weiß, wie es weitergeht und was falsch und richtig ist. So wie es mir ergeht es zurzeit Milliarden Menschen, zusammen, allein. Da gehört selbstverständlich Angst dazu. Das ist zutiefst menschlich. Solche Art Verwirrung zwischen Abschied vom vertrauten Alten und unsicherem Neubeginn ist so alt wie das Menschsein selbst, sagt die Theologin und langjährige Leiterin der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie, Ingrid Riedel.
Das hat Menschen beschäftigt, seit sie da sind, und hat eben auch unendlichen Niederschlag in Mythen, Märchen gefunden. Und das spürt man ja praktisch tagtäglich, dass man etwas loslassen muss, auch um in Neues reinzukommen. Das ist eine uralte Erfahrung, und aus dieser Erfahrung hat sich natürlich allerhand dann an Vorstellungen in der Menschheit gebildet, die einem auch dann helfen, wenn man in so einer Krise ist.
Was die Psychologie längst weiß, kann hilfreich in der aktuellen Pandemie sein. Jede tiefe Krise öffnet Raum für Neues, ist zugleich Gefahr, aber auch Chance. So auch bei Corona. Und tatsächlich, neben der kollektiven Angst und Depression, die sich in der Ausnahmesituation schleichend über das Land legt, tauchen im einsamen Rückzug neue Sichtweisen auf. »There is a crack in everything«, dichtete einstmals Leonard Cohen. »That's how the light gets in«. Alles hat einen Spalt, durch den das Licht einfällt.
»There is a crack in everything«. That's how the light gets in.
Ganz Ähnliches passiert, sagt die Schweizer Psychologin Ega Friedmann, wenn wir plötzlich vor einer so unerwarteten Krise wie der aktuellen stehen.
Wir möchten die Kontrolle. Das ist so ein tiefer Impuls in uns. Wir möchten die Kontrolle über das Ganze, um zu wachsen, um reifer zu werden, vielleicht auch um freier zu werden, brauchen wir diesen Wandel. Das Unerwartete macht eben diesen Spalt. Es entsteht ein Spalt, und in dem Moment, wo der Spalt da ist, fällt das Weltbild auseinander. Der Spalt macht, dass eine andere mögliche Variante der Wahrnehmung denkbar wird.
Eine andere Variante von Wahrnehmung? Ein paar Tage ist es her, da erreichte mich über das Mobiltelefon ein Landschaftsbild mit Regenbogen, das im Text daran erinnerte, dass auch in Zeiten von Corona nicht alles abgesagt sei. Sonne, Frühling, Beziehungen, Liebe, Lesen, Zuwendung, Musik, Fantasie, Hoffnung, Beten ist nicht abgesagt. Simpel vielleicht, aber richtig. Eine andere Botschaft, die viral ging im weltumspannenden Kommunikationsnetz, erinnerte daran, dass der erzwungene Stillstand des chinesischen Turbokapitalismus den Dauersmog über Wuhan, Peking, Shanghai und Shenzhen aufgelöst habe und Kinder vor Ort vielleicht erstmals den blauen Himmel wahrnehmen könnten. Dass in Italien die Fische in die Kanäle Venedigs zurückkehrten, weil Kreuzfahrtschiffe ausblieben, Delfine in den Häfen gesichtet würden, weil Fähren am Kai liegen blieben. Dass in den Städten Menschen auf dem Balkon musizierten, über die engen Straßen hinweg Arien aus offenen Fenstern geschmettert werden, als Mittel, um die erzwungene Isolation einer Quarantäne akustisch zu überbrücken und Verbundenheit zu spüren. Andrà tutto bene. Alles wird gut. Hoffnungsfunken auch hier, die Lächeln machen und ein anderes Narrativ anbieten als das des kollektiven Sterbens. Der Psychologe Tom Amark ist überzeugt, dass sich jedes Narrativ umschreiben lässt.
Und da gibt es ganz große Bewegungen, die halt versucht, diese globalen und kulturellen Probleme mal anders anzugehen, indem man halt sagt, okay, um diese Sachen zu verändern, müssen wir erstmal das Storytelling verändern. Und dieser Schritt zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für ganz bestimmte Narrative, für ganz bestimmte Weltentwürfe, das wird von vielerlei Denkern, von Kulturanthropologen, von Philosophen, von Psychologen als diesen wesentlichen Schritt in die Postmoderne bezeichnet. Ich denke, um die Welt überhaupt in irgendeiner Form verändern zu können, muss man zum gewissen Grad auch seine Narrative verändern oder zumindest erweitern, hinterfragen und sich neu prüfen.
Lässt sich der Schrecken, der sich mit der Corona-Pandemie gerade global ausbreitet und die Welt in eine panische Lähmung versetzt, als Potenzial für den Wandel neu erzählen? Überraschende Umbrüche können verborgene Potenziale wecken, sagt der Soziologe Otto Scharmer vom amerikanischen Forschungsinstitut MIT.
Dieses Gefühl, in einer Situation zu sein, wo etwas Altes zu Ende geht und etwas anderes vielleicht anfängt, was wir aber noch nicht sehen können, vielleicht spüren können, das habe ich immer öfter erlebt in den letzten Jahren. Während ich also mich fühlte, als ob jemand eigentlich den Boden unter meinen Füßen wegzieht, habe ich gleichzeitig erlebt, dass mein eigentliches Selbst eigentlich nicht nur diese Vergangenheit ist, die dann mit dieser äußeren Welt verschwunden ist, sondern dass mein eigentliches Selbst auch die Fähigkeit ist, das wahrzunehmen und aus dieser Wahrnehmung heraus eine neue Möglichkeit zu entwickeln.
Corona ist dabei alles andere als ein Geschenk. Aber der Virus beschert uns so manchen sekundären Krankheitsgewinn, aus dem wir in diesem Kontext für die Zukunft lernen können. Bislang stiegen die CO2-Werte global trotz gegenteiliger Beteuerungen, wurden mehr und dickere Autos produziert, nahm der internationale Flugverkehr trotz offensichtlicher Unvernunft weiter zu. Nun stellen Autokonzerne die Produktion ein, bleiben Flugzeugflotten am Boden und der Kohlendioxidausstoß sinkt täglich. Könnte diese Erfahrung dazu führen, dass der Wachstumsmotor der Megamaschine nach der Krise nicht wieder mit Volldampf vorauslaufen könnte, sondern stattdessen mal mit halber Kraft? Denn nicht zu vergessen, die Erde selbst hat Fieber. Die planetare Lunge brennt und da wirkt der Homo sapiens wie der Virus. Wolfgang Sachs, Vordenker in Sachen Ökologie, sagt, dass Krisen fordern, über den Tellerrand der Katastrophe hinauszuschauen.
Zunächst ist die Krise eine Lektion. Eine Lektion, die demonstriert, worauf man sich einstellen muss, wenn man den Kopf in den Sand steckt. Der Sinn der Sache kann doch überhaupt nur sein, wie kann man gleichzeitig das Gemeininteresse geltend machen? Und das kann nur so sein, dass die Hilfe die Interventionen, die der Staat oder die Staaten tun, an Bedingungen geknüpft wird. Die Bedingungen sind, fürs Gemeinwohl beizutragen. Also die Krise so einzusetzen, dass die Investitionen, die kommen, um Banken zu stabilisieren, und die Investitionen, die kommen, um Rezessionen abzumildern, eingesetzt werden gleichzeitig für den Übergang zu einer ressourcenleichten und naturverträglichen Wirtschaft.
Die erzwungene Stilllegung der Geschäfte und Kaufhäuser, der Fließbänder der Automobilindustrie, der plötzlich unterbrochene Import von chinesischen Billig- und Plastikprodukten wirken wie eine Atempause. So als stände der globale Konsum selbst unter Quarantäne. Zugegeben, all das findet unter Zwang statt, was berechtigte Widerstände auslöst. Aber es zeigt uns, was möglich ist. Es ist eine Erfahrung eigener Wirkmächtigkeit, sagte der Wiener Zukunftsforscher Matthias Horks kürzlich im WDR.
Wenn wir zurückdenken an die angeblich heile Welt vor Corona, dann merken wir plötzlich, das war ja gar nicht so heil. Und wir fühlten damals eigentlich teilweise eine größere Angst, eine Verunsicherung, wohin geht die Gesellschaft, der ganze Hass in der Gesellschaft, die Spaltung, eine Zukunftslosigkeit auf Übergeschwindigkeit. Jetzt sind wir entschleunigt und wir müssen mit dieser Erfahrung umgehen. Und siehe da, diese Erfahrung hat nicht nur negative Folgen.
Der alltägliche Wahnsinn vor Corona ist nicht alternativlos und muss nicht wiederholt werden, lerne ich gerade. Wir können etwas ausbremsen, wenn wir es wirklich wollen. Corona könnte dann eine Übung sein dafür, andere Bedrohungen zu reduzieren. Flatten the curve lautet der aktuelle Impuls an die Weltgesellschaft, die Ausbreitung des Virus zu bremsen und die exponentielle Steilkurve auf den Grafiken zu einem sanften Hügel zu machen. Es könnte aber auch ein Kampfruf werden gegen die exponentielle Steigerung der Wachstumsstatistiken, des Ressourcenverbrauchs, der Zerstörung der Böden, der Rate des Artensterbens, der wachsenden Schere zwischen Nord und Süd, Arm und Reich. Flatten the curve, runter mit den Kurven, fordert seit Jahren schon der ungarische Zukunftsforscher Erwin Laszlo.
Also wir sind auf einem Wendepunkt. Ein Wendepunkt, die eine lange Zeit Vorbereitung war, aber jetzt ist wirklich da. So geht es nicht weiter. Wir sind mächtig, aber wir benutzen unsere Macht nicht nachhaltig. Wir verändern, aber wir verändern es nicht so, dass es nachhaltig wäre. Macht und Verantwortung gehen zusammen, aber bisher haben wir nur Macht ausgeübt und Verantwortung kommt sehr langsam. Und was wir jetzt machen, wird es entscheiden.
Gleichzeitig nehmen die gegenseitige soziale Rücksichtnahme und Sorge zu. Wir verzichten kollektiv auf Freiheiten, um die Ältesten in unseren Gesellschaften zu schützen. Was für ein Krisengewinn! Aber wie lange wird der Effekt anhalten? Der österreichische Zukunftsforscher Matthias Horks fordert dazu auf, statt zwangsläufig düstere Prognosen, es mit optimistischen Regnosen aus einer möglichen Zukunft zu versuchen. Welche Geschichten werden sich die Menschen dann erzählen?
Ganz viele Menschen stellen plötzlich erstaunliche Dinge fest, nachdem sie aus dieser Angst und Trauer und Abwehr gegenüber dem, was passiert ist, wieder herausgekommen sind, nämlich dass sie in einer anderen Wirklichkeit gelandet sind. Wir haben plötzlich ganz andere Beziehungen zu unseren Mitmenschen, zu unseren Nachbarn, zu uns selbst. Und das erstaunt uns, das verändert uns. Und diese Erfahrung von auch Solidarität, aber auch paradoxialer Solidarität, also wir vereinzeln uns, gleichzeitig kommen wir uns aber näher, das erzeugt eine neue Form von Selbstwirksamkeit, also von Erfahrung des eigenen. Und ich frage einfach, welche Folgen hat das? Welche Folgen kann das haben? Jetzt erleben wir etwas Neues und dadurch ändern sich gesellschaftliche Strukturen, Hirnstrukturen meiner Meinung nach dauerhafter. Ich glaube, dass Zukunft durch Selbstverwandlung von Menschen entsteht.
Welche Bewegung könnte tatsächlich aus dem Shutdown entstehen? Welche Reformen möglich werden aus der Einsicht in die nun sichtbaren Schwächen des Systems? Könnte die aktuelle Not in den Krankenhäusern zum Beispiel zu einer neuen Wertschätzung von Pflegeberufen führen und gerechte Initiativen für ein stabiles Gesundheitssystem initiieren? Kann die Sorge um Versorgungsengpässe den Aufbau kooperativer Ansätze zur Selbstversorgung anregen? Groß gedacht Kann ein gesteuerter Teilkollaps, denn darin befinden sich Wirtschaft und Gesellschaft heute, die Chance geben für einen Neuanfang mit veränderten Werten und Zielen? Wie sagte die amerikanische Ökonomin Hazel Henderson? It's a crime to waste a crisis. Es sei ein Verbrechen, eine Krise ungenutzt zu lassen. Wolfgang Sachs, der Ökologe und ehemalige Direktor des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie, stimmt der Wirtschaftswissenschaftlerin zu.
Es kommt dann darauf an, wie das Zitat von Hazel Henderson zeigt, was man aus den Klemmen, aus den überraschenden Konstellationen, aus den Krisen macht. Wenn die Krise da ist und man sich entscheiden muss und reagieren muss, kann man nichts mehr neu aufbauen, nichts erfinden, nichts mehr neu entwickeln. Entweder ist es da oder ist es nicht da. Also Antwort, Optionen müssen aufgebaut werden über eine längere Zeitperiode. Und hier liegt unsere Aufgabe, die der Zivilgesellschaft, überhaupt eines gesellschaftlichen Prozesses, der versucht ja zu realisieren, was er richtig findet.
Lassen sich Krisenhilfen an Konzerne, an Bedingungen knüpfen, in der Zeit nach Corona anders neu zu starten? Oder könnte das Gesundheitssystem nun grundsätzlich reformiert werden? Oder könnten die Chancen von aufblühender Nachbarschaftshilfe und Solidarität mit Schwächeren genutzt werden, um Egoismus und Ausgrenzung grundsätzlich zurückzufahren?
There is a crack in everything. That's how the light gets in.
So wünschenswert solch grundsätzlicher Wandel wäre, Zweifel sind angebracht. Denn in Krisen droht auch die Gefahr eines schleichenden Rollbacks in autoritäre Strukturen. Die aktuelle parteiübergreifende Einigkeit für besondere Maßnahmen in Notsituationen und das stille Einverständnis auch sonst kritischer Stimmen darf nicht dazu führen, dass sich die Zivilgesellschaft hypnotisieren lässt und in einen Tiefschlaf fällt. Der Historiker René Schlott warnt vor einer erschütternden Bereitwilligkeit, Rechte außer Kraft setzen zu lassen.
Es gibt eine Einschränkung der Religionsfreiheit in Deutschland. Es finden keine Gottesdienste statt. Das ist, glaube ich, eine historische Situation, die wir noch nie hatten. Die Schule ist geschlossen. Das Recht auf Bildung unserer Kinder wird zurzeit ja nur eingeschränkt verwirklicht. Hinzu kommt, dass es keine Versammlungsfreiheit mehr gibt. Alle Gruppen über 3 Personen sind faktisch illegal. Das heißt, es gibt kein Demonstrationsrecht in Deutschland mehr. Tatsächlich sind das so massive Grundrechtseinschränkungen, die wir zurzeit gerade erleben, die zeitlich zwar befristet sind, aber deren langfristige Wirkung wir uns, glaube ich, noch gar nicht ausmalen können.
Die Politik dürfe bei der Virusbekämpfung nicht jegliches Augenmaß verlieren.
Faktisch läuft ja das Drehbuch einer rechtspopulistischen Machtübernahme ab. Das ist tatsächlich etwas Alarmierendes, was wir jetzt sehen, wie nach und nach für eine höhere Sache diese Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt werden. Es geht in Richtung eines Polizeistaates und nichts anderes kann ich hier erkennen. Wenn beispielsweise nicht nur die Außengrenzen von Deutschland gesichert werden, nicht nur internationalen Grenzen, sondern tatsächlich innerhalb Deutschlands, zwischen Landkreisen, zwischen den Bundesländern Polizeikontrollen errichtet werden.
Wo derartige Zwangsmaßnahmen einmal in der Welt seien und ein Exempel statuiert ist, könne nicht ausgeschlossen werden, dass dieselben Einschränkungen der Grundrechte im Namen einer anderen vermeintlichen Notsituation mit Hinweis auf das Jahr 2020 wieder aktiviert werden. Solche Warnungen sollten ernst genommen werden, ohne zugleich in endzeitlichen Verschwörungstheorien zu versinken. So wie die gegenwärtigen Beschränkungen von Freiheit unter dem Angstmodus von fast allen still akzeptiert werden, so wichtig sei die zivilgesellschaftliche Achtsamkeit dafür, dass sie wieder abgebaut werden, sobald es die aktuelle Situation erlaubt, sagt René Schlott.
Wir müssen uns nochmal genau über den Preis, den wir da auch zahlen, im Klaren sein, ob das tatsächlich nicht die Gesellschaft am Ende erwürgt und eben sie nicht rettet. Und da hat ja keiner was gewonnen, wenn wir dann alle gesund und munter in einer Gesundheitsdiktatur dann groß werden und leben müssen. Also von daher, ich bin froh, dass da die Zivilgesellschaft in vielfacher Hinsicht aufgewacht ist und jetzt rechtzeitig einfordert, dass diese Maßnahmen zeitlich befristet sein müssen und immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden müssen.
Die aktuelle Frage lautet, kann das Land in der Krise lernen, Dinge anders zu machen? Nicht in die Restauration von vordemokratischen Strukturen zurückzukehren, sondern sich stattdessen für die Reform von Demokratie und Gerechtigkeit zu engagieren. Groß gedacht, kann das erzwungene Innehalten die Chance geben für einen Neuanfang mit veränderten Werten und Zielen. Der deutsche Soziologe, Unternehmensberater und Change Manager Otto Scharmer, der an der amerikanischen Elite-Universität MIT forscht und lehrt, ist zuversichtlich.
Alle Krisen, die wir erleben, sind notwendig für unsere Entwicklung. Wenn eine Krise kommt, ist das eigentlich immer die Chance, einen Entwicklungssprung zu machen auf eine Stufe, die uns vorher noch nicht möglich war. Das ist sozusagen genau die Krise der alten Zivilisation, in der wir uns befinden, wo etwas zu Ende geht und wo wir nur dann den nächsten Schritt machen können, wenn wir wirklich die Quellen der Erneuerung freilegen.
Kommen wir in der erzwungenen Isolation an diese Quellen, an verdrängte Emotionen, an Angst, an Mitgefühl, an unsere Träume und Fantasien einer schöneren, gerechteren, friedlicheren Welt, an unsere Sehnsucht nach Kontakt, Verbundenheit und Solidarität, an unsere kreative Imagination? Ich stelle mir vor, wie die aktuell spürbare soziale und entstehende internationale Solidarität die Jauche des Rassismus wegspülen könnte und die AfD daran schlicht verkümmert. Ich stelle mir vor, dass egomanische Führungsfiguren wie Trump wegen ihres eigenen Versagens in Krisenzeiten vom Thron fallen. Und die Orbans, Erdogans, Bolsonaros, Putins und Assads gleich mit. Ich stelle mir vor, dass Nationalismus und Krieg out sind, wenn die Menschheit in der Pandemie kollektiv das Gleiche fühlt. Kann Corona sogar zum Frieden auf Erden führen? Schon ruft die UN zu einem weltweiten Waffenstillstand in allen Kriegen auf, weil es alle Energie brauche, den viralen Feind zu isolieren. Durchaus eine Möglichkeit, sagt der Historiker René Schlott vom Potsdamer Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung.
Natürlich brauchen wir einen Waffenstillstand, aber wir brauchen vor allem Waffenstillstand in Syrien. Das ist ja dadurch, dass wir jetzt alle Aufmerksamkeit auf diese eine Krise lenken, haben sich ja die Probleme in Syrien lange nicht gelöst, auch nicht die Probleme an der türkisch-griechischen Grenze. Also ich glaube, da gibt es noch genug. Die UN sollte jetzt vor allen Dingen sozusagen auf diese Konflikte wieder aufmerksam machen und sagen, Moment mal, ja, es gibt auch Länder, in denen überhaupt keine Gesundheitsversorgung da ist, die überhaupt erst zusammenbrechen kann.
Das amerikanische Global Security Institute sagt, dass wir uns in einer neuen Art Weltkrieg befinden. Nicht Nation gegen Nation, sondern Menschheit gegen Virus. Und konstatiert, dass es angesichts der weltweiten viralen Gefahr nun wirklich an der Zeit sei, den aktuellen Wahnsinn der Atomwaffenmodernisierung zu beenden, weil es keinen Sinn macht, sich gegenseitig weiter mit dem atomaren Tod zu drohen. Zivilgesellschaftliche Netzwerke wie AVAS, eine international tätige soziale Bewegung, die vor allem online Aktivismus betreibt, rufen dazu auf, nun in der Krise endlich einen Schuldenschnitt zu machen und den armen Ländern des globalen Südens, die Corona besonders hart trifft, die Milliarden zu erlassen, damit alle wirklich neu anfangen können. Wäre eine bessere Welt möglich? Der Zukunftsforscher Matthias Hawkes plädiert für eine Haltung jenseits von Pessimismus und Optimismus. Er versteht sich, auch in der globalen Krise, als Possibilist, der an den Menschen, seine Imagination und seine Hoffnung glaubt.
Die Frage der Zukunft, die in uns ist, also das lebendig sein wollen, hängt ja damit zusammen, dass wir uns fragen, was können wir ändern, was können wir lernen. Deshalb stellt uns diese Krise eben eine große Frage. Die ist ja, wie wollen wir in Zukunft leben? Wir sind natürlich zu allem Möglichen in der Lage, auch zum Negativen, aber eben auch zum Wandel. Die Frage ist, ob dieser Zuversicht auch ein bisschen eine Pflicht ist. Die Zukunft in uns überrascht uns. Und das möchte ich gerne versuchen, ins Herz zu bringen. Ich glaube, dass der Verstand dazu nicht ausreicht.
Ja, es ist die Zeit des Nichtwissens, in der das Unerwartete jederzeit einbrechen kann und alte Sicherheiten wegfallen. Das Nichtwissen beinhaltet aber auch eine enorme Chance, neue Antworten einzuladen, soziale Experimente zu wagen und die Welt mit neuen Augen zu sehen. Wenn ich als vermeintliches Opfer still darauf warte, den Virus zu inhalieren, wäre das ein trauriges Programm für diese Tage. Stattdessen steht es an, Luft zu holen, den Muskel der Imagination zu stärken und sich mit vorsichtiger Zuversicht vorzustellen, was alles passieren könnte, wenn der mögliche Zusammenbruch zum Durchbruch würde. Dass Veränderung passieren wird, ist gewiss. Dass sie schmerzvoll sein kann, steht außer Frage. Sie wird nicht von den Krisenmanagern umgesetzt, die jetzt nur das Schlimmste verhindern, sondern von den einzelnen Menschen, die gerade lernen, neue Erfahrungen machen, tief nachdenken und reifen. Das gilt es umzusetzen, wenn die Quarantäne endet.